Wir haben letztes Mal den zweiten Korintherbrief angeschaut, und zwar Kapitel 4 insbesondere. Und um da einfach mal auch mit anzuknüpfen, will ich ganz gerne so eine kleine Zusammenfassung geben, was wir letztes Mal gemacht haben. Das Thema vom letzten Mal hieß die Herrlichkeit in dir, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, also schon mal etwas ganz Persönliches, ne? Ob du dir diese Frage beantworten kannst, das liegt an dir selber. Was in mir ist, muss nach außen strahlen. Die Herrlichkeit oder das Licht des Evangeliums muss nach außen scheinen. Und dann hatten wir noch das Thema, ich bin nur das Gefäß. Ja, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ne, so das mit den Tonkrügen und so weiter. Welches zerbrechlich ist und eigentlich wenig Wert hat, dennoch einen Schatz in sich trägt. Und letztes Mal am Anfang habe ich gefragt, okay, wer kann mir die Geschichte der Qumranrollen erzählen? Und letztes Mal konnte es keiner, wer kann es heute? Jonas schon mal, eins. Christi, zwei, drei, ah, okay. War doch nicht ganz so verkehrt. Ja, erzähl mal kurz. Ja, was war da drin? Genau, genau. Hauptsächlich, also sehr, sehr viele Teile der Jesaja-Schriftrolle. Genau. Dankeschön. Heute soll es weitergehen mit dem Thema Herrlichkeit und dass es Erneuerung braucht, um in diese ewige Herrlichkeit einzugehen. Ja. Wir werden uns mit dem Text aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 15 bis 18 beschäftigen. Jetzt brauche ich mal den Pointer. Was interessant ist, dass in Kapitel 3 und 4 kommt das Wort Herrlichkeit allein 13 Mal vor. Und das ist tatsächlich oft immer wieder in einem anderen Zusammenhang. Nun, ich habe das mal Ganze zusammengestellt. Vers 7 in Kapitel 3, Vers 7, da geht es darum, die Herrlichkeit des Buchstabens, also das Gesetz Mose. Weiter in Vers 7, die Herrlichkeit des Antlitz Mose, dann als er vom Berg herabkam mit diesen Gesetzestafeln in der Hand, dass sein Antlitz so strahlte, dass die Leute ihn noch nicht mal anschauen konnten. Und man musste eine Decke über sein Gesicht legen. Vers 8, die weit größere Herrlichkeit vom Dienst des Geistes. Und dann in Vers 9 als Gegenüberstellung der Dienst der Verdammnis. Und dann geht es weiter in Vers 10 und 11, der Vergleich der beiden Dienste in Herrlichkeit. Vers 18, die Herrlichkeit des Herrn. Weiter Vers 18, Verwandlung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Kapitel 4, Vers 4, Licht des Evangeliums in Herrlichkeit des Christus, also des Retters. Und Kapitel 4, Vers 6, Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi, dass wir in dieser Erkenntnis zu ihm hinwachsen. Und dann schlussendlich in diesem Kapitel 4, Vers 17, die ewige Herrlichkeit. Nun, jetzt habe ich so oft das Wort Herrlichkeit benutzt, jetzt müsste man ja eigentlich mal wissen, was es bedeutet. Das Wort Herrlichkeit im biblischen Sinne bedeutet einmal, im Hebräischen heißt es Kabod und im Griechischen Doxa. Also es wird vor allem verwendet, um die Vollkommenheit und Vorzüglichkeit, die majestätische Erhabenheit und den göttlichen Lichtglanz, die Ehre, den Ruhm Gottes zu beschreiben. Wunderbare Anbetung, oder? In dieser Beschreibung, was ist Herrlichkeit? Was mir aufgefallen ist, als ich mir das Ganze angeschaut habe, dass es eine gewisse Abfolge dieser Herrlichkeit gibt. Also es fällt eine gewisse Steigerung auf. Und ich habe das einfach mal so bildlich dargestellt. Ja, also es beginnt unten mit dem Gesetz. Dann kommt der Dienst des Geistes, die Herrlichkeit des Herrn, die Verwandlung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dann das Evangelium der Herrlichkeit des Christus. Und dann die Erkenntnis der Herrlichkeit im Angesicht Christi. Und am Ende die ewige Herrlichkeit. Nun jetzt, bei der letzten Predigt habe ich dann halt die Einzelnen kurz beleuchtet. Und heute ist die ewige Herrlichkeit dran. Lasst uns jetzt gemeinsam den Text lesen. 2. Korinther 4, Verse 15 bis 18. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, nehmt sie, schlagt sie auf, weil man wird ein bisschen hin und her springen müssen. Und da ist es so wichtig, dass man dann in das Wort Gottes hineinschauen kann, um das Ganze gut mitzuverfolgen. Also, 2. Korinther 4, die Verse 15 bis 18. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird der innere doch Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wenn wir in Vers 15 starten, denn es geschieht alles um euret Willen. Und wenn wir uns das Ganze aus diesem Korintherbrief einfach mal anschauen, jede Bedrängnis, die Paulus und Timotheus erlebt haben, ja, die sogar so weit ging, dass sie sich eigentlich selbst schon aufgegeben hatten. Also die hatten sich eigentlich schon dem Tode sozusagen übergeben, ja, das können wir in Kapitel 1 nachlesen. So wird hier nun irgendwie durch den Paulus dargestellt, dass es für ihn überhaupt nichts wert ist. Und er spricht hier von so einer Hingabe in seinem Dienst für Christus. Und wenn wir dann ein bisschen weiter nach oben gucken, in dem Kapitel 4, Vers 13, da sagt er, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Also der Paulus, der sieht hier noch nicht mal eine Option zu schweigen. Er sagt, ich glaube, also muss ich reden. Es gibt für mich gar nichts dazwischen oder sonst noch irgendwie. Ich glaube, also muss ich reden. Nun, was resultiert daraus? Durch diese konsequente Haltung, dass er glaubt und dann reden muss, die Bedrängnis. Die Bedrängnis, die daraus resultiert, ist aber in seinen Augen überhaupt nichts wert, weil es um die Heiligen der Gemeinde in Korinth geht. Und dann sagt er weiter, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Als ich diesen Vers so gelesen habe, da ist mir dieser Zusammenhang, zunehmende Gnade ist mir so richtig ins Auge gestochen. Und ich dachte mir so, okay, was ist das? Was ist zunehmende Gnade? Ich habe mal so ein bisschen geschaut und im Lexikon wird das Wort noch ein bisschen erweitert und da sagt man, man spricht von der überströmenden Gnade oder der überfließenden Gnade. Also immer mehr Menschen erkennen, das Licht des Evangeliums, die Herrlichkeit in Christus. Aber ich habe mich gefragt, okay, also was für Beispiele könnte es geben für zunehmende Gnade? Und ich hoffe, dass das halbwegs Beispiele sind, die es irgendwie gut rüberbringen. Also, das erste Beispiel ist, die heilbringende Gnade ist erschienen allen Menschen. Und dazu schlagen wir mal Titus Kapitel 2, die Verse 11 bis 15 auf. Titus Kapitel 2, die Verse 11 bis 15. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Nun, also diese heilbringende Gnade ist wirklich allen Menschen zuteil geworden. Also man könnte ja jetzt vielleicht meinen, also das vielleicht nur bis zu diesem Zeitpunkt, wo Paulus das an Titus geschrieben hat. Nein, aber das ist etwas viel Überfließenderes, etwas viel Größeres, etwas Zunehmendes, ja, weil es bedeutet, dass allen Menschen, die bis zu diesem Zeitpunkt von Paulus und Titus gelebt haben, die währenddessen gelebt haben und die aber auch danach gelebt haben. Es ist allen Menschen ist diese Gnade zuteil geworden. Der zweite Punkt ist, der Umstand verschlechtert sich oder verringert sich. Ich habe zum Beispiel daran gedacht, wie Abraham, wo er mit Gott vor dieser Stadt Sodom und Gomorra steht. Und Gott sagt ihm, ich werde diese Stadt vernichten, weil diese Ungerechtigkeit, und man muss wirklich sagen, also diese Stadt lebte in so einem, wie soll ich sagen, Suff von Sünde, dass Gott einfach die Nase voll hatte. Und er wollte diese Stadt vernichten, mit allem drum und dran. Das Problem, was Abraham dann sah, war, dass sein Neffe Lot dort drin lebte. Und Gott sagt es Abraham, das Gericht wird über diese Stadt kommen. Und Abraham fängt an, ja, aber wie ist es denn, wenn nur 50 Gerechte in dieser Stadt sind, könntest du dann das nicht irgendwie verhindern? Sagt Gott, okay, gut, 50. Ja, aber vielleicht 45. Okay, 45. 40? Na gut, 40. 30? Okay. 20? Ja, okay. Gott, ich weiß, ich drängel jetzt hier schon und so weiter und so, das tut mir auch echt leid und du bist ein großer Gott und so weiter, aber 10? Und sagt Gott, okay, 10. Am Ende waren es sogar weniger als 5. Aber was für mich einfach da so bedeutend auf einmal wurde, dieser Umstand dieser Stadt, der verschlechtert sich dermaßen, Und trotzdem geht Gott darauf ein und seine Gnade überströmt. Und sie wird zunehmend. Punkt Nummer 3, der Umstand vergrößert sich. Mir war es irgendwie so, mir ist es wichtig geworden, diese Steigerung zu sehen ab der Auferstehung Jesu Christi. Jesus steht von den Toten auf und erscheint dann erstmal einzelnen Leuten und dann seinen Jüngern. Was wäre passiert, wenn Jesus nicht den 11 Jüngern erschienen wäre? Wenn er einfach so auferstanden wäre, ganz sang- und klanglos in den Himmel gefahren wäre und gut wäre. Und die Jünger nichts mitbekommen hätten. Ich glaube, wir würden wahrscheinlich archäologisch heute irgendwie eine Hütte finden, wo noch immer noch 11 Skelette drin sitzen und sich verstecken vor den Römern. Aber das war es nicht. Jesus ist den Leuten erschienen und das hat etwas ausgelöst in diesen Jüngern. Auf einmal war diese Angst weg. Und dann bei der Himmelfahrt, was passiert dann? Jesus sagt, ich werde euch einen Beistand schicken. Und die Leute warten dort in Jerusalem dann, aber schon nicht nur mit 11, schon mit 120. So, dann kommt der Heilige Geist. Und was passiert dann? Dann kommt Petrus und erzählt das und gibt eine Predigt in Jerusalem. Und bau, 3000 Menschen zu der ersten Gemeinde. Kurze Zeit später steht der Petrus da und erzählt nochmal eine Predigt, 5000 zur Gemeinde. Und bis heute die weltweite Gemeinde Christi. Und der vierte Punkt schließt das Ganze dann. Wir, also du und ich, wir sind Teil dieser zunehmenden, der überfließenden, der überströmenden Gnade Jesu Christi. Wir sind ein Teil davon. Ob du jetzt hier sitzt und gar keine Ahnung vielleicht von Jesus Christus und sonst noch irgendetwas hast, oder ob du ein Kind Gottes bist. Du sitzt gerade hier und du darfst gerade ein Teil dieser überströmenden, überfließenden Gnade sein. Und das ist für mich dann auch die Brücke hier zu Vers 16. Jetzt gehen wir wieder zurück in 2. Korinther. Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Also darum, warum? Also aufgrund dieser herrlichen, überfließenden, überströmenden und zunehmenden Gnade lassen wir uns nicht entmutigen, auch nicht in Bedrängnis. Es sollte in meinem Leben so bestimmend sein, dass ich mir dessen immer bewusst werde. So wie Martin Luther es zur Reformationszeit gesagt hatte, immer wieder, sola gratia. Allein durch Gnade. Und dann macht es wieder einfach nur so unglaublich viel Sinn, warum der Paulus, der gerade eben erst für Christus fast getötet worden ist, sagt, wenn auch mein äußerer Mensch zugrunde geht. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. So kommt es zumindest für mich rüber. Wie es seinem Körper ging. Und wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, was da alles abging, nur weil er das Wort Christi, das Evangelium verbreitet hat. Mir ist dann eingefallen, Apostelgeschichte 15, da wo er dann in Ephesus das Wort Gottes weitergeben möchte. Und dann sind da ein paar Leute, die kommen damit überhaupt nicht klar, weil da bekehren sich Menschen, dann reißen die ihre ganzen Götzenbilder und alles, was sie da haben, reißen die alles weg, verbrennen das ganze Zeugs und dann ist da ein Kunsthersteller, der dann sich davon eine goldene Nase verdient hat, damit er da diese Götzenbilder verkauft und der stahl dann das Volk richtig an und dann gerät die ganze Stadt in Aufruhr und die sagen, nein, wir wollen das uns von unserer Göttin Diana doch nicht einfach so nehmen lassen. Und dann latschen die alle da in dieses Theater rein und schreien über Stunden entlang, groß ist die Göttin der Epheser, groß ist die Göttin Diana. Und dann steht da, dass der Meisterteil noch nicht mal wusste, warum sie überhaupt da sind. Aber trotzdem, der Paulus, der war in diesem Ganzen, der sagte, nein, das geht so nicht, ich muss da jetzt rein, ich muss in dieses Theater rein, ich muss den Menschen das Evangelium verkünden und die Mitarbeiter müssen ihn noch zurückzerren und sagen, du gehst da jetzt nicht rein, weil die zerreißen dich da. Aber das war dem egal. Und wenn ich so auf mich schaue, dann denke ich nur, wo leide oder wo habe ich vielleicht Einschränkungen, um es mal ganz flach zu halten? Und wo leide ich denn bitte äußerlich für Christus? Oft fallen dann eher so Sachen ein, worüber man sich so selbst beschäftigt und Gedanken macht und so. Ist dann mein Aussehen heute vernünftig? Habe ich gute Klamotten an? Du hast aber ein schönes Haus gebaut. Ja, danke, habe ich selber gemacht. Boah, so ein Auto hätte ich auch gerne. Ja, Firmenwagen. Habe ich mir verdient. Ja, das sind so Dinge, worüber wir uns leider heute sehr, sehr viel Gedanken machen. Aber der Paulus, der macht hier in Vers 16, der macht er diese Feststellung. Er sagt, wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Was meint der Paulus damit? Die inneren Organe, sodass ich mir jeden Tag Vitaminbomben reinhauen muss, damit das Innere da alles erneuert wird? Ich glaube, das bringt nichts. Wir wissen alle ganz genau, die Zeit hält nicht an. Die grauen Haare kommen immer schneller. Aber es geht auch darum gar nicht. Es geht darum, wo ist mein Fokus? Es heißt ja nicht so, ihr Lieben, jetzt müssen wir alle äußerlich zugrunde gehen, also hört auf, euch zu pflegen. Darum geht es nicht. Aber wenn etwas erneuert werden muss, dann muss es ja auch zwingend ein Problem geben. Und das Problem, worum es hier geht, ist immer Sünde. Das Problem, worum es geht, ist immer Sünde. Ob es jetzt bei einem Menschen ist, der noch nie was von Gott und von seinem Rettungsplan durch Jesus Christus gehört hat. Ob es jemand ist, der schon davon gehört hat und entweder vielleicht noch unentschlossen ist, oder sich strikt dagegen weigert, dieses Angebot der Gnade anzunehmen. Oder ob es ein Kind Gottes ist. Solange die Kategorie Mensch in ihrem sterblichen Körper ist, im Fleisch, sagt die Bibel, ist immer Sünde das Problem. Und Sünde hat die Eigenschaft zu trennen und zu zerstören. Aber der Paulus sagt doch, so wird der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Ich weiß nicht, wie das für dich klingt, aber für mich ist das eine klare Zusage. So wird. So, und wenn ich mir das Ganze mal so dann aus der Vogelperspektive, ja, also einmal aus dem Text so ein bisschen raus anschaue, dann hat diese Medaille natürlich wie immer zwei Seiten. Ja, der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert, aber nur durch Voraussetzung wovon? Und das hat der Paulus richtig gut den Römern erklärt. Da dürfen wir uns mal Römer 6 aufschlagen. Und im Brief an diese Römer in Kapitel 6 spricht genau dieser Paulus darüber. Der Gläubige ist eins gemacht mit Christus. Er ist der Sünde gestorben und Gott lebend in Christus. So, und jetzt lesen wir mal im Kapitel 6 die ersten zwei Verse. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Der Paulus stellt hier zwei ganz, ganz, ganz wichtige Fragen. Und zwei entscheidende Fragen. Erstens, sollen wir noch in der Sünde verharren? Und noch in ihr leben? Verharren und leben beschreibt einen Dauerzustand, in dem sich aber ein Kind Gottes nicht befinden darf. Und in Vers 3 stellt der Paulus dann die Frage, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das ist die Stellung, die der Mensch bekommt, wenn er in Wiedergeburt erneuert wird. Und wenn man diese vier Verse zusammenpackt, dann kann man das Ganze so wunderbar aufteilen. In Sünde verharren? Nein. Der Sünde gestorben? Durch wen? Durch Christus am Kreuz. Sünde begraben. Wir sind genauso wie Christus in Sünde für die Sünde begraben worden. Und neues Leben durch die Auferstehung. Vers 5 sagt dann, eins gemacht in seinem Tod, eins gemacht in der Auferstehung zum neuen Leben. Und die Verse 6 bis 14, die werde ich jetzt mal so ein bisschen komprimierter zusammenfassen, die sagen ganz, ganz entscheidende Dinge für das Leben eines Kindes Gottes aus. Er sagt, wir sollen der Sünde nicht mehr dienen. Also wieder auch ein Zustand, der permanent ist, dienen. Haltet euch selbst dafür, dass ihr der Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Sünde soll nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Begierde der Sünde nicht mehr gehorcht. Was ist die Begierde der Sünde? Die Begierde der Sünde ist oft das, wo es langsam anfängt. Der Jakobus spricht ganz interessant davon. Es wird gereizt und gelockt und hier und da und wir geben danach und hier nach und zack hat der Teufel dich. Und dann kommt es darauf an, dienst du dann der Sünde weiter? Denn wir haben vorhin gehört, die Gnade ist überströmend, sie ist überfließend. Also ist auch Vergebung da für alles. Aber da müssen wir sie annehmen. Eure Glieder nicht als Werkzeuge der Sünde zur Ungerechtigkeit. Was ist das? Sünde trennt und Sünde zerstört. Wir sollen unsere Glieder, also unser Ich, unser Wesen nicht als Werkzeuge der Ungerechtigkeit hingeben, sondern wir sollen sie für Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit hingeben. Das ist die Stellung, die ein jeder Mensch bekommt direkt nach seiner Wiedergeburt. Aber wir können in Sünde fallen. Oh, wir können in Sünde fallen. Aber die Gnade ist da. Aber es geht doch für diesen Menschen eigentlich weiter. Für ein Kind Gottes nach seiner Bekehrung, nach seiner Wiedergeburt geht es doch weiter. Und wo geht es da weiter oder wie geht es denn da weiter? Durch die Reinigung und Heiligung. Aber was sind denn Werkzeuge der Ungerechtigkeit? Und da sagt auch wieder der Paulus in Kolosser Kapitel 3, die Verse 5 bis 10 möchte ich nur lesen, weil die das Ganze so treffend beschreiben. Kolosser Kapitel 3, Verse 5 bis 10. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Diensten lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensart aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen ganzen Handlungen und den neuen Menschen angezogen habt, der, jetzt kommt's, genau das, was der Paulus dann den Korinthern sagt, erneuert wird zur, wohin? Zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also was ist unser Ziel bei Reinigung und Heiligung? Wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden. Ich glaube, wenn wir immer mehr verstehen, wer Christus ist, und ihm ähnlicher werden wollen, dann werden wir erneuert. Aber das kann nur geschehen, wenn ich in einer bewussten Abhängigkeit in Jesus lebe. Aber glaubt mir, dann kommen die Schwierigkeiten. Aber was hat der Paulus hier auch zu den Korinthern gesagt? Es ist egal. Sie erdrücken mich nicht. Sie lassen mich nicht verzweifeln, weil ich mir dessen so klar bewusst bin, dass Vers 17 sagt dann wieder, wenn wir zurückgehen in den zweiten Korintherbrief, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. Ja, das sagt ein Paulus, der immer wieder, jetzt hier können wir vielleicht einmal kurz Kapitel 11 einmal aufschlagen, das fällt mir jetzt gerade so ein, einfach mal, um mal festzustellen, was der einfach mal so alles erlebt hat. 2. Korinther 11, wie ich lese einfach mal ab Vers 23, damit wir einen Eindruck davon bekommen, was dieser Paulus so mal für Bedrängnisse hatte. Er sagt, Sie sind Diener des Christus. Da stellt er sich gegenüber anderen. Er sagt, ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen empfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen worden, 1x gesteinigt, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Und was habe ich so erlebt? Also ich kann mich da nicht wiedersehen. Was habe ich für Christus schon erlebt? Aber unsere Bedrängnis, egal wie sie auch aussehen mag, wir müssen uns da jetzt nicht ganz zwingend mit dem Paulus auf eine Stufe stellen und sagen, genau da muss ich hin. Unsere Bedrängnis kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber unsere Bedrängnis wird kommen, wenn wir uns an Christus halten. Wenn wir es weitergeben, wenn wir genau das, diese Herrlichkeit nach außen hin tragen, was in uns drin ist. Wenn wir das weitergeben, wird Bedrängnis kommen. Aber es ist egal, weil es verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wie wunderbar. Und der Vers 18 schließt das Ganze so ab und er sagt, sehen, da wir nicht auf das sehen, auf das Sichtbare. Also nicht auf die körperlichen Leiden vielleicht, nicht auf die Umstände vielleicht, denn das ist zeitlich. Also alles, was wir hier jetzt gerade hier in diesem Raum sehen oder wen wir hier gerade sehen, ist zeitlich. Es ist begrenzt. Es geht vorbei für immer. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Deine Beziehung zu Jesus trägt dich durch die Bedrängnis. Und je tiefer die Beziehung, desto leichter das Aushalten. Und unser Blick wird nur auf die ewige Herrlichkeit gerichtet sein. Ich wünsche dir wirklichen Tiefgang. Ich wünsche dir wirklichen Tiefgang in deiner Beziehung zu Jesus und völlige Abhängigkeit. Und wenn du gerade merkst, dass du diese Beziehung nicht mehr hast, dann bitte bei Jesus um Vergebung und lass dich wieder erneuern. Jeden Tag. Ich glaube fest daran, dass ich durch die tiefe Abhängigkeit meiner Beziehung zu Jesus schon einen Vorgeschmack der Herrlichkeit hier auf Erden erleben darf. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Ich fasse zusammen, das Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi lässt mich zum Kreuz bringen. Dort bin ich der Sünde gestorben in Christus. Ich möchte mich nicht den Werkzeugen der Sünde hingeben, sondern erneuert werden in Reinigung und Heiligung zum Ebenbild meines Herrn Jesus Christus. Und das verschafft mir diese Zuversicht auf die ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und ich finde, der Paulus, der sagt das so wunderschön in Philipper Kapitel 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Was für ein wunderbarer Zuspruch. Und ich wünsche dir wirklich, dass dieser Friede Gottes wieder in dich hineinkommen kann und dass du erneuert wirst jeden Tag. Amen.